Viele Christen sehnen sich nach einem reifen, geerdeten Glaubensleben, das auch in Drucksituationen trägt, stoßen aber in ihrem Alltag immer wieder an Grenzen. Der Jakobusbrief stellt uns eine Form der christlichen Vollkommenheit vor, die nicht theoretisch bleibt, sondern im Umgang mit Prüfungen, mit unserer Identität als Gottes Volk und mit unserem Charakter durchbuchstabiert wird. Wer diesen Brief liest, entdeckt, wie Gott selbst zum Schuldirektor einer geistlichen Schule wird, in der er seine Kinder durch verschiedene Prüfungen in ein praktisches, belastbares Christsein hineinreift. Praktische christliche Vollkommenheit, was meint Jakobus? Wenn Jakobus von Vollkommenheit spricht, denkt er nicht an ein makelloses, unantastbares Ideal, das nur Engel erreichen könnten. Vor Augen steht ihm ein Mensch, dessen Glauben man anfassen kann, im Umgang mit Leid, im Reden, im Gebrauch von Geld, in Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Gleich zu Beginn seines Briefes heißt es, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Vollkommenheit besteht für Jakobus darin, dass das Ausharren sein Werk zu Ende bringen darf, dass der Glaube durch viele Situationen hindurch geprüft und bewährt wird und dadurch Gestalt gewinnt. Nicht die Abwesenheit von Schwachheit, sondern ein Herz, das sich von Gott formen lässt und im Druck nicht einfach ausweicht, ist sein Maßstab. Das Thema des Jakobusbriefes ist die praktische christliche Vollkommenheit. Jakobus schreibt nicht einfach über christliche Vollkommenheit, sondern über praktische christliche Vollkommenheit, das heißt über eine Vollkommenheit, die nicht nur theoretisch ist, sondern sich in unserem täglichen Leben bewährt. Ein besonderes Kennzeichen dieses Briefes ist, dass Jakobus gerade in Bezug auf diese praktische christliche Vollkommenheit lehrt. Die vielen Tugenden, die er in diesem Buch anspricht, stehen alle mit dieser Vollkommenheit in Verbindung. Damit schneidet Jakobus keineswegs eine eigene Linie neben Paulus. Paulus betont, dass wir gerechtfertigt werden aus Glauben, nicht aus Werken. Jakobus zeigt, was diese Rechtfertigung im Alltag mit einem Menschen macht. Die Bibel erzählt von Anfang an genau diesen Weg. Gott erwählt sich in 1. Mose ein Volk, begleitet es durch Geschichte, Gebote und Propheten, und in Christus schenkt er den Geist, der das Herz neu macht. Jakobus knüpft daran an, wenn er von einem Wort der Wahrheit spricht, durch das wir geboren wurden, und von einem Geist, der in uns wohnt. Aus dieser neuen Wirklichkeit erwächst eine praktische Vollkommenheit, ein reifer Charakter, der im Reden nicht zerstört, im Umgang mit Armut und Reichtum nicht anfällig ist, in Konflikten Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sucht. Wer diese Spur im Jakobusbrief erkennt, erlebt seine Mahnungen nicht als Last, sondern als Einladung, dass das, was Gott in Christus schon geschenkt hat, sichtbare Form in unserem Alltag gewinnt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. So wird christliche Vollkommenheit zu etwas Befreiendem, sie ist keine ständig verschobene Latte, sondern der Weg eines von Gott geformten Herzens. Mit jedem Wort, das wir anders wählen, mit jeder Situation, in der wir im Vertrauen ausharren, stimmen wir zu, dass Gott unseren Glauben aus der Theorie in die Wirklichkeit holt. Dort, in diesen unscheinbaren Entscheidungen, ehrt unser Leben Christus, und genau dort beginnt die Vollkommenheit, von der Jakobus spricht. Glaube, der Prüfungen trägt. Auffallend nüchtern setzt Jakobus ein, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Er romantisiert die Wirklichkeit nicht. Er weiß um die Härte der Welt, die im Bösen liegt, um die Widerstände, die ein Leben aus dem Glauben fast zwangsläufig hervorruft. Doch er bestimmt Prüfungen nicht von ihrer Schwere her, sondern von ihrem Ziel, sie sind der Raum, in dem der Glaube von der bloßen Zustimmung zur gelebten Wirklichkeit wird. Wie Metall im Feuer seine Schlacken verliert, so wird unser Vertrauen im Feuer der Anfechtung von Fremdem gereinigt. Hier sehen wir, dass die erste Tugend, die mit der praktischen christlichen Vollkommenheit zusammenhängt und von Jakobus behandelt wird, das Ertragen von Prüfungen durch Glauben ist. Die ganze Welt liegt in dem, der böse ist, Satan. Satan widersetzt sich Gott unablässig auf jede nur erdenkliche Weise. Er ist nicht zufrieden, wenn Menschen sich Gott zuwenden, und lässt das nicht einfach geschehen. Sobald ein Mensch sich Gott zuwendet, wird Satan andere anstiften, diesen zu verfolgen. Paulus sagte einmal, dass wir Christen dazu bestimmt sind, Verfolgung zu erleiden. Verfolgung ist daher der uns zugewiesene Anteil als Gläubige an Christus. Jakobus betrachtet diese Spannungen nicht als Zufall, sondern als Teil unseres Weges mit Christus. Auch Paulus spricht in diesem Sinn, wenn er schreibt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Leiden ist kein dunkler Zusatz zum Evangelium, sondern mit dem Glauben verbundenes Geschenk. Durch Prüfungen lernt der Mensch, dass Gottes Treue tragfähiger ist als seine eigenen Sicherheiten. Charakter wächst nicht in der Schonzone, sondern dort, wo wir innerlich stehen bleiben, obwohl vieles in uns fliehen möchte. So werden wir geduldiger, milder, wahrhaftiger, nicht durch einen Schlag, sondern durch viele kleine, manchmal schmerzliche Glaubenssakte, in denen Gott uns tiefer an sich bindet. In diesem Licht verlieren Prüfungen ihren blinden Schrecken. Sie bleiben real, Schmerzen fordern heraus, aber sie sind nicht sinnlos. Mit jeder durchstandenen Anfechtung wird die Verbindung zu Christus fester, der selber den Weg des Leidens vorangegangen ist. Wer das im Rückblick entdeckt, dass Gott gerade durch schwere Wege etwas Festes und Sanftes in ihm geformt hat, erhält Mut für das, was vor ihm liegt. Prüfungen werden dann nicht zu gesuchten Erfahrungen, wohl aber zu Gelegenheiten, in denen sich zeigt, dass unser Leben auf einen Herrn gegründet ist, der die Krone des Lebens verheißen hat denen, die ihn lieben. So gesehen öffnet jede Prüfung ein Fenster, hinein in Gottes verborgene Arbeit an unserem Inneren. Dort, wo menschlich alles nach Rückzug ruft, kann ein stilles »Dennoch vertraue ich dir« ausgesprochen werden. Solche Augenblicke sieht Gott, und sie gehen nicht verloren. Sie werden zu Bausteinen jener Vollkommenheit, in der unser Leben immer mehr von dem geprägt ist, was bleibt, wenn alles andere wankt. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wer Prüfungen unter diesem Vorzeichen versteht, verzweifelt nicht an ihrer Härte, sondern beginnt ihre Wirkung zu ahnen. Aus der Angst, zu zerbrechen, wird das leise Vertrauen, gehalten zu werden. Und mit jedem gehaltenen Schritt wächst die Gewissheit, Christus ist nicht nur der Anfang unseres Glaubens, sondern auch der, der uns durch alle Widerstände hindurch zu einem gereiften, tragfähigen Leben mit ihm führt. Neue Identität, vom Volk der 12 Stämme zur Gemeinde Christi. Gleich im ersten Satz seines Briefes greift Jakobus tief in die Geschichte Israels hinein, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Die Bezeichnung 12 Stämme erinnert an die Anfänge in 1. Mose, an Jakob und seine Söhne, an das auserwählte Volk in der Geschichte des Alten Bundes. Zugleich wendet sich Jakobus an Menschen, die an Jesus als den Christus glauben, durch das Wort neugeboren sind und den Geist Gottes empfangen haben. In einem Satz stehen damit zwei Welten nebeneinander, die alte Ordnung Israels und die neue Wirklichkeit der Gemeinde Christi. Dies zeigt, dass dieser Brief an christliche Juden geschrieben wurde, die den Glauben unseres Herrn Jesus Christus der Herrlichkeit hatten, durch Glauben gerechtfertigt waren, durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren, vom Geist Gottes bewohnt waren, Glieder der Gemeinde waren und auf das Wiederkommen des Herrn warteten. Diese Gläubigen an Christus als die 12 Stämme, als Gottes auserwähltes Volk in seiner alttestamentlichen Ökonomie, zu bezeichnen, kann jedoch auch darauf hinweisen, dass es an einer klaren Sicht in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Christen und Juden, zwischen Gottes neutestamentlicher Ökonomie und der alttestamentlichen Haushaltung mangelte, nämlich darauf, dass Gott im Neuen Testament die jüdischen Gläubigen an Christus aus der jüdischen Nation herausgerettet und abgesondert hat, die damals von Gott als eine verkehrte Generation betrachtet wurde. Diese Spannung ist kein Randdetail, sondern geistlich bedeutsam. Gott bleibt derselbe, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der in Jesus Mensch wird und in der Kraft des Geistes Gemeinde baut. Dennoch setzt mit Christus und Pfingsten ein neuer Abschnitt ein. Gott sammelt sich nicht mehr nur ein irdisches Volk mit nationalen Grenzen, sondern einen Leib aus Juden und Heiden, der in Christus eins ist. Paulus fasst das einmal so, es gibt Juden, Griechen und die Gemeinde Gottes, eine eigene, von beiden unterschiedene Größe. Wenn Jakobus seine Leser noch mit dem alten Volksnamen anspricht, zeigt sich darin, wie tief die Prägung durch Herkunft und Tradition reicht und wie mühsam die Umstellung auf die neue Identität ist. Gerade hier liegt ein Schlüssel zur geistlichen Reife. Wer sich im Kern weiterhin über Abstammung, Kultur oder religiöse Gewohnheit definiert, bleibt innerlich gebunden, auch wenn er an Christus glaubt. Der neue Bund schenkt eine andere Mitte, in Christus wird der Mensch zu einem neuen Geschöpf, eingefügt in die Gemeinde, in der nicht Abstammung, sondern Zugehörigkeit zu Christus verbindend ist. Aus dieser Identität erwächst eine neue Praxis. Tugenden wie Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit oder Gerechtigkeit werden dann nicht als Erfüllung eines Gesetzeskatalogs verstanden, sondern als Ausdruck dessen, wer wir in Christus schon sind. Das entspannt und zugleich vertieft es den Ernst, ich lebe nicht mehr, um mir einen Platz bei Gott zu sichern, sondern weil ich ein Teil seines Volkes bin, das seinen Charakter widerspiegeln soll. So wird die Frage nach der eigenen Identität zu einer stillen, aber entscheidenden Weggabelung. Wer lernt, sich zuerst als in Christus und als Glied seiner Gemeinde zu sehen, bekommt einen neuen Blick auf Konflikte, auf Besitz, auf Leid und Schuld. Alte Zuordnungen verlieren ihre letzte Macht, wenn klar wird, der eigentliche Heimatort ist nicht mehr die alte Ordnung, sondern das Volk, das Christus durch sein Blut erkauft hat. In diesem Bewusstsein wächst ein reifes Christsein, verwurzelt in Gottes langer Geschichte mit seinem Volk und zugleich frei, den neuen Weg des Geistes im Alltag mutig zu gehen. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Aus der klaren Identität als Teil der Gemeinde Christi wächst eine stille, aber starke Freiheit. Weder Herkunft noch Gegenwart müssen das letzte Wort haben, entscheidend ist, wem wir gehören. Wer das im Glauben annimmt, entdeckt, wie sich nach und nach Denken, Fühlen und Handeln ausrichten, nicht mehr um das eigene Zentrum, sondern um Christus und sein Volk. Darin liegt eine große Ruhe und eine große Würde für den Alltag. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht zu einer theoretischen Vollkommenheit rufst, sondern zu einem Leben, das mitten in Prüfungen deiner Gnade Raum gibt. Du kennst jede Herausforderung, durch die wir gehen, und du weißt, wo unser Glaube schwach, unsere Ausdauer gering und unser Blick auf unsere wahre Identität in dir getrübt ist. Stärke unser Vertrauen, wenn der Druck zunimmt, und gebrauche jede Prüfung, um unseren Charakter zu formen und uns näher an dein Herz zu ziehen. Lass uns tiefer erkennen, dass wir zur Gemeinde Gottes gehören und dass unser Wert, unsere Sicherheit und unsere Zukunft allein in dir verankert sind. Erfülle uns mit deinem Geist, damit dein Leben in unseren Worten, Entscheidungen und Beziehungen sichtbar wird und andere durch uns deine Liebe und Treue erfahren. Bewahre unsere Herzen in deiner Freude, auch wenn der Weg eng wird, und halte uns fest bis zu dem Tag, an dem wir deine Vollkommenheit ohne jede Begrenzung schauen werden. Amen.